Ich weiß gar nicht, warum, aber Polizei war anscheinend mein einziger Berufswunsch. Wie kommst du denn darauf?
Ich weiß es nicht, weil ich habe nur eine Bewerbung geschrieben.
Okay. Weil ich habe nämlich, wir haben meine Vögelchen geflüstert, dass vielleicht in so einem Freundebuch in der 5. Klasse was stand. Ja. Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen.
Ja, hallo auch von mir. Und heute geht's zum ersten Mal in unserem Podcast ganz in den Osten von Sachsen, nämlich in die Polizeidirektion Görlitz.
Und das ist schon ein ziemlich besonderer Teil vom Freistaat. Und ich persönlich freue mich schon sehr auf die Folge, denn am Ende springt vielleicht sogar ein kleiner Sprachkurs für mich bei raus.
Franzi, verrat noch nicht zu viel. Wir begrüßen erstmal unseren Gast Lydia. Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns, dass du da bist. Und bevor wir anfangen, hören wir erstmal unseren Einspieler, um zu wissen, was du bei der Polizei Sachsen eigentlich überhaupt machst.
Was haben Brandenburg und Sachsen gemeinsam? Sie sind Heimat für die sorbische Minderheit. Mit ihren bunten Trachten, der deftigen Küche, traditioneller Musik und den filigran bemalten Ostereiern sind sie auch weit über das sorbische Siedlungsgebiet hinaus bekannt. Trotzdem. Sorbisch gilt als eine vom Aussterben bedrohte Sprache. In der Ober- und Niederlausitz, also grob zwischen Spreewald, Dresden und der Grenze zu den beiden Nachbarländern Polen und Tschechien, leben aktuell rund 60.000 Sorbinnen und Sorben. Circa 20.000 von ihnen sprechen aktiv Sorbisch. Polizeihauptkommissarin Lydia ist eine von ihnen. Sie leitet das Kommissariat 1 im Polizeirevier Bautzen. Dort ist sie mit ihrem Team zuständig für Delikte im Bereich Jugendkriminalität, Waffengesetz oder auch Körperverletzung. Im Dienst hilft Lydia ihre Zweisprachigkeit immer wieder, beispielsweise bei der Kontaktaufnahme zu Bürgerinnen und Bürgern, Beschuldigten, Zeugen oder Geschädigten.
Lydia, haben wir alles richtig erfasst?
Ja, das passt. Ich denke, da habt ihr einen guten Einstieg zur Person und
beschreibt deine Arbeit ganz gut quasi.
Ja.
Okay. Du bist gebürtige Sorbin.
Ich bin gebürtige Sorbin, genau.
Wir haben im Einspieler gehört, das ist ja eine aussterbende Sprache. Kann ich mir das vorstellen wie Lateinisch so ein bisschen?
Der Vergleich fällt mir schwer. Letztendlich, die Sorben sind vor mehreren hundert Jahren mit der Völkerwanderung nach Europa gekommen oder nach Mitteleuropa gekommen und wurden irgendwann zurückgedrängt. Es ist eine slawische Sprache, aber es ist eine lebendige Sprache. Das Lateinische für mich selbst ist eher eine Sprache der Wissenschaft, die keinem Volk tatsächlich zuzuordnen ist. Mhm. Und dort sehe ich den Unterschied. Hier haben wir ein Volk, das diese Sprache tatsächlich im täglichen Gebrauch nutzt.
Okay. Ja. Ich habe ja auch so einen gewissen Faible für Sprachen. Und wie hätte ich dich denn jetzt richtig auf Sorbisch begrüßen können?
Vitegnam.
Vitegnam.
Vitegnam ist einfach.
Das was heißt das?
Na, hallo.
Herzlich willkommen bei uns.
Herzlich willkommen bei uns, Vitegnam.
Das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen. Ich glaube in Bautzen und irgendwelchen Schildern, kann das sein?
Richtig, es gibt eine Kampagne, Sorbisch na klar, welches vor allem in dem sorbischen Siedlungsgebiet diese Sprache und die Lebendigkeit der Sprache im öffentlichen Leben, in der Öffentlichkeit zeigen möchte. Und wenn man über die berühmte Friedensbrücke nach Bautzen hineinfährt, sieht man einer großen Hausfassade diesen Slogan zu der Kampagne Sorbisch na klar, und da steht meiner Meinung nach auch das Wort wieder mit drauf.
Ja, das kann
wie
sein.
Passend, herzlich willkommen in der Stadt Bautzen.
Ja. Es ist ja auch in dieser Region, da in Bautzen, Görlitz, Oberlausitz, wo die Sorben wohnen, sind ja auch die Schilder immer zweisprachig. Ne? Ich erinnere mich irgendwie, Bella Wodda ist weiß, irgendwas mit weißes Wasser, kann das sein? Das Weißwasser, Bella Wodda, ja, na logisch, Weißwasser ist ja russisch, Bella, glaube ich.
Richtig. Da erzähle ich hier irgendwas, was ich gerne Sprachen mache. Christian, du bist
ich hatte
hier
russisch
in
der Schule 4 Jahre, ja. Ja, Bella Wodda.
Biowa Wodda.
Ja, völlig falsch ausgesprochen.
Du liest es quasi ohne die berühmt-berüchtigten Häkchen und Striche, die Sprache durchaus schwer machen. Ihr habt gesagt, wie der Knamm, das ist einfach. Sicher, dann da fehlen diese Zischlaute, die Sprache nicht ganz einfach gestalten, um diese zu lernen.
Na, vielleicht hast du nachher noch ein paar Zungenbrecher für uns, die wir auf jeden Fall nicht so einfach von der Lippe kriegen wie Bella Wodda und egal.
Vitegnam. Herzlich willkommen.
Ja, genau.
Wir haben ja auch gerade gehört, Lydia, du bist bei der Kriminalpolizei, und wir haben auch schon so ein bisschen reingeschaut, welche Delikte ihr da bearbeitet. Für was genau bist du denn mit deinem Team jetzt zuständig bei dir?
Ja, also genauer, es ist der Kriminaldienst im Polizeirevier Bautzen, Und das Kommissariat 1 beschäftigt sich mit Delikten gegen das Waffengesetz. Auch die Jugendkriminalität wird bearbeitet, Verstöße im Bereich des Asylrechts, weitere Strafrechtsnebengesetze, ob es das Tierschutzgesetz ist oder das Naturschutzgesetz, aber auch Sexualdelikte, Körperverletzungsdelikte, häusliche Gewalt wird im Kommissariat 1 mitbearbeitet. Ja.
Boah, da haben du und deine Kolleginnen und Kollegen auf jeden Fall sehr viel zu tun, vermute ich.
Durchaus, ja.
Klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit. Ja. Da kann ich mir vorstellen, so einen richtig klassischen Arbeitsalltag gibt es bei euch nicht, oder?
Nein, das passt irgendwie in diese Woche. Ich habe Montagvormittag oder das heißt Montagmittag erst zu meiner Chefin gesagt, das ist wieder so ein ganz verrückter Montagvormittag. Man weiß nie, was unsere Arbeit uns bringt und gerade Montag, wenn man sich anschaut, was am Wochenende alles passiert ist, wo man gegebenenfalls gerade bei schwerwiegenderen Straftaten noch weiter bearbeiten muss, oder das heißt, weiter bearbeiten muss man alles, aber wo man eben einfach schneller dranbleiben muss, um Beweise zu sichern, um bestimmte Vernehmungen durchzuführen, um da einfach schneller ans Ziel zu kommen, wenn es womöglich auch sehr öffentlichkeitswirksam war. Genau, und das war, also tatsächlich planbar ist es nicht. Der klassische Ablauf ist, dass ich mich morgens auf den Lagevortrag vorbereite. Mhm. Das heißt, ich habe zu wissen, was ist in den letzten 24 Stunden passiert. Dann tauschen wir uns dahingehend erstmal aus und gehen dann jeder Kommissariatsleiter in seine Arbeit, in sein Kommissariat und ja, sieht einfach zu, dass man Dinge, die angefallen sind, dass die eben entsprechend weiter bearbeitet werden. Aber wie gesagt, man weiß eben nie, was in den letzten 24 Stunden passiert ist. Mhm. Und mal kann man dann eben etwas ruhiger in den Tag starten und mal ist halt einfach ein bisschen mehr Tuwabo.
Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen Déjà-vu. Wir haben gefühlt ja eigentlich in jedem Feld bei der Polizei immer die Aussage, dass man das nicht so richtig planen kann, was ja eigentlich auch den Polizeiberuf so ein bisschen cool macht, dass man halt nicht genau weiß und nicht jeden Tag das Gleiche macht. Ne? Das ist irgendwie gerade so ein...
Ich habe mir auch gerade gedacht, wenn man so morgens wach wird oder wenn du morgens wach wirst, schon ne, auf dem Weg zur Arbeit und es ploppt schon so die erste Nachricht hoch, dann weißt du ja schon, was vielleicht in den letzten 24 Stunden passiert ist und dann weiß man auch schon, wie der Tag vielleicht heute werden könnte, wenn das Thema dann auf dem Tisch
passiert
landet.
Passiert durchaus, dass ich auf dem Weg zur Arbeit beim Hören der Nachrichten ja schon höre, was mich erwartet oder da wird ja nun nicht mit Namen gearbeitet, logischerweise, in den Presseberichten, wo man sich dann schon Gedanken macht, okay, wer könnte dort dahinter stecken? Ja, manchmal ist man schneller auf Arbeit mit den Gedanken als mit dem Auto.
Ja. Hast du denn bei dir im Team, wenn ich noch kurz fragen darf, ihr habt ja sehr, sehr viele Themenfelder, die ihr abarbeitet. Hast du da bei dir dann Spezialistinnen und Spezialisten, die vielleicht, der eine ist mehr auf Körperverletzung spezialisiert, der andere vielleicht mehr auf ja, häusliche Gewalt?
Ja, durchaus. Die Kollegen haben im Groben schon ihren Bereich, den sie hauptsächlich bearbeiten und sie entwickeln sich dort automatisch zu Spezialisten. Mhm. Vor allem fällt mir dort der Sexualdelikte-Bereich ein, der ja auch sehr sensibel ist, wo man sehr einfühlsam sein muss, trotzdem objektiv und auch mit dem Waffengesetz, es unterliegt so viel Veränderung, wo man immer am Ball bleiben muss und da sind die Kollegen sehr fit und ich versuche mit fit zu bleiben.
Ich habe auf meinem Spickzettel hier stehen, dass ihr auch für vermisste Personen zuständig seid. Ja. Jetzt hatten wir im Sommer den Fall in Döbeln von der Valeria. Habt ihr da für euch, auch wenn ihr jetzt nicht direkt betroffen wart oder vielleicht habt ihr unterstützt, irgendwelche Lehren draus gezogen? Kann man das schon sagen?
Also unterstützt haben wir nicht. Das hat uns tatsächlich nicht tangiert. Viele haben das natürlich verfolgt, sei es aus dienstlichem, sei es aus persönlichem Interesse. Es ist jetzt aber noch nichts, sage ich mal, in der Auswertung oder so übergeschwappt, wo wir sagen, das ist jetzt für uns zukünftig wichtig.
Aber vermisste Personen spielen bei euch schon auch oft eine Rolle, oder?
Ja, durchaus. Fast täglich. Wobei diese täglichen, das sind die sogenannten Dauerausreißer, die eben gerade in Obhutnahmestellen untergebracht sind und ja, sich womöglich da nicht so ganz wohlfühlen. Mhm. Aber vereinzelt hat man eben dann auch schon immer, ich nenne es jetzt mal, tatsächliche Vermissten, Fälle, wo man da ganz anders dranbleiben muss, gerade wenn es um Kinder oder Jugendliche geht.
Ich stelle mir das aber auch schwierig vor, ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie 30 Mal schon ausgebüxt ist das 31. Mal ist es dann aber wirklich, dass man da auch so objektiv bleibt, ne, bei der ganzen Geschichte und dann nicht schon vorher einen Stempel draufsetzt.
Ja, ne, richtig. Wobei das nicht nur bei den Vermissten so ist. Es kann auch sein, dass der 10-mal einer eine Straftat vortäuscht und beim 11. Mal ist die tatsächlich passiert. Deshalb muss man wirklich an jeden Fall neu herangehen und den objektiv bewerten. Und die Enttäuschung vielleicht manchmal auch wegstecken.
Ja, gut, dann ist es wahrscheinlich auch so, ne?
Ja. Gibt es denn, also deine Region, dein Bereich hat ja diese spezielle Lage zu Tschechien und Polen. Gibt es da irgendwelche speziellen, ich nenne es mal Deliktsbereiche, Kriminalitätsphänomene, die euch besonders beschäftigen, die vielleicht die Polizeidirektion Leipzig aufgrund der Nichtgrenznähe nicht hat?
Sicher. Wir sind ja noch nicht das ganz östlichste Revier. Angrenzend an die polnische Grenze ist ja hauptsächlich das Polizeirevier Görlitz, dann auch Weißwasser und Zittau. Zittau im Dreiländereck, das heißt, die haben die polnische und die tschechische Grenze. Muss man so ehrlich sagen, dass dort die Eigentumskriminalität eine gewichtige Rolle spielt. Wir haben nur ein kurzes Grenzstück zu Tschechien, wobei man auch dort eben, ich sage jetzt mal, die kurzen Wege leider immer wieder genutzt werden, was uns einholt. Aber ansonsten ist für uns die Grenznähe noch nicht ganz so relevant, wie es womöglich in den vorher genannten Revieren wie Görlitz, ja, Zittau oder Weißwasser ist.
Du hast die Eigentumsdelikte angesprochen. Kannst du für die Zuhörenden noch mal ganz kurz sagen, was da alles dazugehört?
Ja, Eigentumsdelikte sind Delikte, im, ja, salopp gesagt, wo irgendwas wegkommt. Ja. Also es sind Diebstahlsdelikte, die von einfach gelagerten Diebstählen bis zu besonders schweren Diebstählen, das heißt, dass eben aufgebrochen wird oder irgendwelche Verschlüsse überwunden werden.
Ja. Was wird am häufigsten geklaut?
Ich habe jetzt in keine Statistik geguckt. Bauchgefühl, Fahrräder.
Das hat er doch mit Leipzig dann ziemlich viel gemeint.
Ja, gut, Leipzig ist da, glaube ich, auch ziemlich weit vorne, ja. Ich habe mal in meiner Bepo-Zeit von 14 bis 18 sind wir dort immer Streife gefahren, weil wir waren oft in Bautzen, da gab es irgendwie so Nachtschichten, immer von 19:45 bis 3 Uhr, weiß ich noch ganz genau. Waren wir da irgendwie im Bautzen zur Unterstützung und da war ich ganz erstaunt, weil ich eigentlich aus Thüringen komme und ich kenne die Region eher schlecht, damals zumindest, war ich immer ganz erstaunt, dass dort ganz viele Leute keine Dachrinnen mehr hatten. Zumindest damals war das so, weil das aus Metall, Dachrinnen aus Metall waren, die wurden damals ganz stark geklaut. Und ich weiß, wir hatten damals im Fall in diesem Kloster bei Ostritz, gibt es irgendwie so ein Kloster. Ja. Und da mussten wir mal, ich glaube, wir waren dort zur Aufnahme von der Anzeige, denen wurden auch über Nacht die Dachrinnen geklaut aus Kupfer.
Das ist tatsächlich, die Zeit passt richtig gut. Kupferdiebstähle waren da ganz groß. Ja. Ich weiß nicht, ob der Wert da gerade
besonders hoch war.
Besonders ja, hoch war. Na, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Aber ja, Dachrinnen wurden geklaut. Ohne Ende.
Die hatten alle Plastikdachrinnen oder keine mehr. Das war ganz verrückt. Das kannte ich gar nicht. Aus meiner Heimat.
Ich habe das auch noch nicht gesehen. Ich bin gerade, ich muss mal nach Ostritz fahren. Oder haben die mittlerweile wieder was
das
dran?
Das weiß ich nicht. Ich war lange nicht mehr da. Aber
das gilt es mal zu recherchieren.
Ja, mach das mal.
Ja. Wer sich übrigens gerade gewundert hat, wir haben gesagt, wir gehen in die Polizeidirektion Görlitz. Dann sprichst du aber, Lydia, von Bautzen und wieder vom Revier Görlitz. Es ist tatsächlich so, dass die übergeordnete Polizeidirektion ist Görlitz. Aber dazu gehören dann eben nochmal einzelne Reviere wie Bautzen, Görlitz oder Zittau.
Ja, mehrere Landkreise gehören da quasi dazu, ne? Bautzen, Görlitz, Weißwasser.
Genau, um das mal kurz einzugrenzen.
Es sind noch zwei Landkreise. Durch die Zusammenlegung sind es zwei Landkreise, Bautzen und Görlitz und insgesamt 6 Polizeireviere, die der Polizeidirektion unterstellt sind.
Genau. Wunderbar. Jetzt haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, Fahrräder kommen oft weg. Die tschechische Grenze ist zwar nur ein kurzes Stück, aber ist da. Wie hilft dir denn deine Mehrsprachigkeit dann jetzt im Job oder in der Arbeit vielleicht auch mit Tschechen und Polen?
Also Mehrsprachigkeit ist immer von Vorteil. Ob das jetzt die sorbische Sprache ist oder man spricht die eine oder sogar 2 oder 3 weitere Sprachen, ist natürlich immer super, denn man kann sich einfacher verständigen. In dem Fall ist es so, die sorbische Sprache ist eine slawische Sprache, eben wie das tschechische oder polnische und ganz anders gelagert als die deutsche germanische Sprache vom Sprachfluss, vom Vokabular. Man kann gewisse Rückschlüsse ziehen, vor allem wenn ich das Polnische oder Tschechische lese, kann ich einen Wortstamm erkennen, der womöglich dem Sorbischen ähnlich ist. Das heißt, ich kann das versuchen zu verstehen. Vielmehr denke ich aber, ist es auch eine gewisse Mentalität, die man mitbringt, sodass man sich auf die Leute anders einstellen kann. Und dann, wenn man versucht, ihre Sprache zu sprechen, Ja, das denke ich, kennt letztendlich auch jeder aus dem Urlaub. Wenn ich versuche, eine Sprache zu sprechen, öffnen sich Augen und Herz und dann hat man ganz anders Zugang zu einer Person. Und das versuche ich da einfach für mich mitzunutzen.
Jetzt bist du ja sorbische Muttersprachlerin. War es dann schon mal so, dass jemand an die Tür geklopft hat und gesagt hat, wir hätten da jemanden und Lydia, kannst du vielleicht mal kurz übersetzen kommen?
Nein, den Fall gab es nicht, wobei es durchaus möglich wäre. Sorbisch ist im Landkreis Bautzen auch Amtssprache, beziehungsweise im sorbischen Siedlungsgebiet. Das heißt, jeder hätte das Recht, beispielsweise jetzt bei uns ins Polizeirevier Bautzen zu kommen und zu sagen, ich möchte meine Anzeige bitte auf Sorbisch aufgeben. Mhm. Ja? Dann wäre ich sicher Mode, denn die Auswahl wird dann wesentlich geringer. Da müssten wir uns auf 4 Kollegen beschränken, die diese, also die sprachlich in der Lage wären, diese Anzeige aufzunehmen.
Mhm. Also ihr habt 4 sorbisch sprechende, inklusive dir, Kolleginnen und Kollegen.
In Bautzen zumindest. Bautzen.
Im Polizeirevier Bautzen, genau. Wow.
Wenn ich jetzt sorbisch könnte, würde ich mal bei dir vorbeikommen und würde mal meine Anzeige auf sorbisch aufgeben. Aber mehr als, wie war das, jetzt habe ich schon wieder herzlich
willkommen. Vitek Nam, weiß ich
noch. Nam, herzlich willkommen, kann ich leider noch nicht.
Das andere habe ich schon, also ich kann es schon wieder Bella Wotta aussprechen. Aber ja.
Jetzt bei dir im Revier gibt es nur 4 Kolleginnen und Kollegen, aber werden die dann auch speziell eingesetzt?
Nein.
Wenn man das weiß?
Leider wird das auch gar nicht erfasst. Also bei meiner Einstellung, ich habe es mit erwähnt, bei meinem Bewerbungsschreiben, dass ich Sorbin bin. Es hatte aber nie eine Relevanz, weder während des Studiums noch während der Arbeit, dass das tatsächlich jemand hinterfragt hätte.
Mhm. Jetzt bist du ja im Revier in Bautzen eingesetzt, das auch schon eine ganze Weile, nehme ich an. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du im Revier Bautzen gelandet bist?
Ich bin nach dem Studium im Polizeirevier Görlitz gelandet, dort aber tatsächlich aus sprachlichen Gründen. Ich hatte in Rothenburg noch Polnisch gelernt und das hat man in der Polizeidirektion Görlitz gehört, beziehungsweise vielmehr im Polizeirevier Görlitz und hat sich das zunutze gemacht, weil man natürlich dort die polnische Sprache oft einsetzen kann. Ne? Und ich habe wirklich in den Jahren, als ich in Görlitz war, viel Polnisch gesprochen. Nicht nur, weil möglicherweise Bürger ein Anliegen hatten und nicht Deutsch gesprochen haben und der Kollege in der Wache nicht Polnisch, sodass sie wussten, da können wir mal kurz die Lydia anrufen, dass man auf kurzem Wege klären kann, welches Anliegen hat eben der Bürger, wie können wir mit dem weiterarbeiten, aber auch Zusammenarbeit mit polnischen Kollegen, die natürlich an der Grenze ganz wichtig ist, dass wir dort Kontakte gepflegt haben, gemeinsame Streifen durchgeführt haben, Bürgersprechstunden. Und dort war ich dann immer mit einem polnischen Kollegen eingesetzt. Und da war es natürlich super, wenn man die Sprache beherrscht. Und war eigentlich auch schön, der polnische Kollege hat dann mal Deutsch gesprochen und ich Polnisch, weil wir wirklich beide daran interessiert waren, die Fremdsprache zu verbessern. Man hätte es auch einfacher haben können.
Aber das ist ja super spannend bei der Polizei Sachsen. Gibt ja zumindest in Zittau, weiß ich, diese trinationale Streife, also aus Tschechen, Polen und Deutschen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das auch in anderen Bundesländern gibt. Ich weiß nicht, Baden-Württemberg, vielleicht Schweiz und Österreich. Obwohl, macht keinen Sinn, Österreich, weil, keine Ahnung, das ist ja nun alles eine Sprache. Oder ob es das drüben bei Luxemburg
irgendwie
gibt.
Oder Bayern vielleicht auch mit Österreich und Tschechien.
Das kann sein, aber das ist ja schon was Besonderes, zumindest hier in Sachsen, was Zittau und die Polizeidirektion Görlitz betrifft. Ne?
Ja. Das heißt, du sprichst dann neben Deutsch auf jeden Fall noch Polnisch, Sorbisch und wahrscheinlich auch noch Englisch.
Ja, mein Schulenglisch, da meine ich, ist mein Polnisch fast schon besser als das Englische. Und Sorbisch und Deutsch eben auf Muttersprachniveau.
Noch irgendwas? Russisch? Nee.
Ich hatte in der Schule mal Russisch, aber... Okay. Sind wir mal ehrlich, wie oft wendet man das dann im Nachgang an? Ja. Ich würde da noch ein paar Brocken verstehen und was man eben da...
Aber da ist...
Niemand vergisst.
Ich kann Moloko, das heißt Milch.
Ja, das stimmt. Aber da hilft und das Sorbisch quasi nicht, weil das Russisch zu fremd ist?
Nein, ich wollte gerade einschwenken auf Malaka. Mloko ist sehr ähnlich, es fehlt nur ein Buchstabe und vor allem eben, wenn man es sieht, weil Sprechen... ist immer noch so eine Sache, wenn da jemand einen Dialekt spricht, nuschelt oder irgendwas. Aber vor allem, wenn du es sehen würdest, würdest du sofort erkennen, das passt hier zusammen.
Also auch das hilft dann wieder, also Russisch, Polnisch, Tschechisch.
Na gut, da kommen die Buchstaben noch dazu, die kannst du aber noch.
Ja. Aber ich habe lange gebraucht. Also ich hatte Russisch bis 2000 ungefähr und ich war dann 2008 mal eine Woche in Russland. Nach der Woche habe ich dann alle Buchstaben wieder erkannt.
Das war ein Grund, warum ich in der Schule mich für Französisch entschieden hatte. Also ich hatte irgendwie keine Lust, diese neuen Buchstaben da zu lernen. Da war ich ein bisschen faul für.
Das ging fix. Bei mir hat das, glaube ich, eine Woche gedauert. Das war schon okay.
Echt? Du hast auch Russisch gemacht?
Ja, ja. Vier Jahre. Aber das Sprechen war halt nicht...
Hätte ich gewusst, dass ich mal in Sachsen lande, hätte ich mich wahrscheinlich doch für Russisch entscheiden sollen, weil wir hier so nah dran sind. Mhm. Ja. Man lernt aus seinen Fehlern.
Ja, ja.
Jetzt hast du ja in deiner Streife wahnsinnig viele tolle Erfahrungen gesammelt, wie zum Beispiel mit der Streife mit dem polnischen Kollegen. Ist es was du vielleicht jetzt vermisst, wo du Leiterin des Kommissariates 1 bist und wahrscheinlich weniger draußen bist?
Nein. Zum einen, alles hat seine Zeit. Ich hatte die Zeit, sag ich mal, auf der Straße zu arbeiten. Sind dann einfach private Gründe, die damit einspielen, wie man sich da vielleicht auch weiterentwickelt. Und ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich nicht mehr im Streifendienst bin, man bekommt ja dennoch vieles mit, sagt mir mein Gefühl, dass der Respekt vor der Polizei, wobei ich sagen muss, gesellschaftlich überhaupt, aber auch eben gegenüber der Polizei, doch abgenommen hat. Und ich nicht böse bin, mich da mit jemandem auseinandersetzen zu müssen, der mir respektlos gegenübertritt.
Mhm. Das kann ich nachvollziehen.
Lydia, Kripo ist ja jetzt aber schon was ganz anderes als Streifendienst.
Ja, durchaus. Wobei ich da noch ein bisschen unterscheide. Den Kriminaldienst sehe ich noch so ein bisschen zwischen dem Streifendienst und der Kriminalpolizeiinspektion.
So ein Zwischending, aber trotzdem andere Einsätze.
Ja, definitiv. Dem ist so. Die Einsätze, die gehen bei mir wirklich in den einstelligen Prozentbereich, was meine Arbeit ausmacht. Es bleibt aber nicht aus für meine Kollegen, die dann, ich sage jetzt mal, mir unterstellt sind, aber so hochtrabend will ich das eigentlich gar nicht formuliert wissen.
Dein Team einfach.
Mein Team, ja. Die da doch noch operativer tätig sind, beispielsweise im Bereich der häuslichen Gewalt, wenn eben Sachverhalte bekannt werden und man dort mitreagiert, im schlimmsten Falle sind Kinder mit betroffen, wo es gilt, diese von einer Gefährdung zu schützen und dann eben leider möglicherweise aus den Familien rausnehmen zu müssen oder vielleicht dann aber auch mit Mutti oder Vati, dass man dort im Zusammenwirken mit dem Jugendamt, mit anderen Netzwerkpartnern im Bereich des Opferschutzes dort tätig wird und dann sitzt man eben nicht nur den ganzen Tag im Büro. Mhm. Da sind die Leute im Team schon so, dass man da auch nicht sagt, ich bin jetzt im Innendienst. Dafür haben sie nie einen Brief bekommen. Und dass die dann auch mit agieren und die Notwendigkeit sehen, dort einfach auch zu merken.
Aber trotzdem, du hast gerade gesagt, als Leiterin ist dein Einsatz, dein operativer Einsatz im einstelligen Prozentbereich. Ja. Was ist denn dann trotzdem dein Antrieb, jeden Tag ins Büro zu gehen und dort die Büroarbeit zu machen?
Zu wissen, dass es einfach auch notwendig ist. Mhm. Das gehört eben schlicht und ergreifend mit dazu, dass die Dinge, die im Streifendienst aufgenommen werden, Straftaten, die registriert werden, die müssen natürlich weiter bearbeitet werden, sonst hätte man es auch sein lassen können. Mhm. Denn erst wenn die Verfahren ausermittelt sind, können sie der Staatsanwaltschaft übergeben werden und dann kann dort die Strafe eben folgen. Und das ist ja sicher neben der Gefahrenabwehr der Polizei, bestenfalls kommt es gar nicht zu den Straftaten, aber wenn sie nun mal passiert sind, soll auch die gerechte Strafe ausgesprochen werden und das kann es eben nur, wenn die Verfahren ausermittelt sind. Und das ist unsere Arbeit, so hat einfach jeder seinen Bereich, den er beackern muss und das ist nun mal unserer und dann wird das eben gemacht.
Der Antrieb quasi mit deinem Team gemeinsam so gut zu ermitteln, dort alles zu geben, dass dann entsprechend eine Strafe oder auch keine Strafe erfolgt. Ne? Kann ja auch manchmal sein, dass
das kann passieren, sicher, aber unser Ziel ist es einfach, der Staatsanwaltschaft eine bestmögliche Akte vorzulegen und ja.
Okay. Ist damit Spaß bei der Sache. Zumindest wenn ich dir hier zuhöre, habe ich das Gefühl, du bist da richtig mit Elan auch dabei.
Ich gehe gerne auf Arbeit, ja.
Ja. Ja, ich auch.
Ja, das ist schön, Christian. Ich auch.
Ja. So, Lydia, du hast vorhin schon erzählt, du hattest in Rothenburg, also in unserer Hochschule, Polnisch. Kannst du mal ganz kurz sagen, wie du überhaupt zur Polizei gekommen bist und seit wann du dabei bist? Und was du davor gemacht hast vielleicht auch?
Ich habe im Abschlussjahr des Abiturs tatsächlich nur eine einzige Bewerbung geschrieben, weil es offensichtlich doch der große Wunsch war, zur Polizei zu gehen. Und da gab es links und rechts nicht. Also habe ich genau eine Bewerbung geschrieben und habe mich dort durchs Verfahren gekämpft mit Sporttest, mit schriftlichen Test. Was hat noch auf uns gewartet? Die ärztliche Untersuchung und das Gespräch.
Ja, Gruppengespräche.
Danach hieß es, ich kann bei der Polizei anfangen. und habe dann einfach nur noch ein bisschen gejobbt, bevor es tatsächlich losging, und habe dann im April 2004 bei der Polizei angefangen, mit Vorstudium 3,5 Jahre, und bin dann im Oktober 2007 fertig geworden mit dem Studium. Und wie gesagt, bin dann im Polizeirevier Görlitz zum Einsatz gekommen. Da war ich bis Ende 2020, also insgesamt 13 Jahre mit 2 Babypausen.
Aber auch eine krass lange Zeit.
Nicht? Und, ja. Und dann war Zeit für eine Veränderung, habe mich auf eine Stelle im Polizeirevier Bautzen beworben und hatte das Glück, die eben zu bekommen, und bin jetzt seit 2021 im Polizeirevier Bautzen. Also jetzt das 4. Jahr.
Du hast gerade so in einem Beisatz gesagt.
Ja, ich wollte das auch gerade fragen nochmal.
Vielleicht wollen wir dasselbe fragen.
Ja, ich denke ja.
Ich weiß gar nicht, warum, aber Polizei war anscheinend mein einziger Berufswunsch. Wie kommst du denn darauf?
Ich weiß es nicht, weil ich habe nur eine Bewerbung geschrieben.
Okay. Weil ich habe nämlich, wir haben meine Vögelchen geflüstert, dass vielleicht in so einem Freundebuch in der 5. Klasse was stand.
Ja, also tatsächlich ist es so, mir hat es danach ein ehemaliger Mitschüler gesagt, dass ich, das war glaube ich in der 5. oder 6. Klasse, habe ich das schon in dieses Freundebuch reingeschrieben, dass ich zur Polizei gehen möchte oder dass mein Berufswunsch Polizistin ist. Ja. Ich weiß aber, dass so über die Zeit am Gymnasium habe ich mich auch mit Medizin auseinandergesetzt, wobei das schon aus notentechnischen Gründen ganz schnell erledigt war. Bei Biologie habe ich ein bisschen gekämpft. Lehrerin war auch immer so ein Thema, und ich hatte auch einen Lehrer beziehungsweise ein Lehrerpärchen, die haben immer gesagt, also Lydia, du wirst Lehrerin. Mhm. Das war für die ja in Stein gemeißelt. Aber irgendwie muss ich im Kopf die Polizei durchgesetzt haben, denn ich hätte ja auch 2 Bewerbungen starten können, aber das ist ausgeblieben.
Aber für alle, die jetzt gerade zuhören und dieses Lehrer-Ding mit der Polizei verbinden wollen, es gibt ja durchaus auch Lehrerstellen bei uns.
Ich wollte gerade sagen, was nicht ist, kann ja noch werden.
Tatsächlich nicht aus, das vielleicht irgendwann nochmal zu machen.
In Chemnitz oder Leipzig oder Schneeberg sind ja...
Oder in Bautzen.
Oder in Bautzen, stimmt. Ja. Wir haben dort auch noch unsere Vorstudium, so nennt man es. Ja.
Und die Außenfortbildung.
Genau.
Beides, ja, ne?
Eben. Also da sind 1000 Möglichkeiten.
Genau. Also genau, du kannst immer noch Lehrerin werden. Dann halt ein Polizeithema, dann hättest du sogar 2 Fliegen mit einer Klappe.
Und noch viel Zeit, das umzusetzen. Ja. Ein paar Jahre darf ich ja noch arbeiten.
Genau. Ja. Jetzt haben wir ja gehört, du hast einiges an Erfahrung gesammelt schon bei der Polizei. Was ist denn so das Besondere am Dienst, oder wo hast du vielleicht für dich auch am meisten mitgenommen?
Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass jede Zeit, egal wo du eingesetzt bist, dich irgendwie mitprägt. Die Streifendienstzeit, ich möchte die nicht missen, einfach sehr ad hoc reagieren zu können, versuchen irgendwie immer auch richtig zu kommunizieren, weil dir ja doch sehr unterschiedliche Bürgerinnen und Bürger gegenüberstehen, ja auch aus unterschiedlichen sozialen Schichten, muss man einfach so sagen, dass man dort in der Zeit sicher dafür ein gutes Gefühl entwickeln muss, aber ich denke auch kann, wenn man da recht offen damit umgeht. Man wird älter, man wird reifer, man sieht die Arbeit aus einer anderen Sicht, dass man gerade jetzt auch im Kriminaldienst, vor allem, wenn ich die Dinge in der häuslichen Gewalt sehe mit Beteiligung von Kindern, weil ein das auch aus privaten Gründen vielleicht ganz einfach mit erfasst, weil man selbst in einer festen Partnerschaft ist mit Familie, dass man da einen ganz anderen Blick auf die Dinge bekommen kann.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube auch, dass das echt privat dann nochmal mitnimmt. Also gerade wenn jetzt bei dir im Kommissariat auch diese häusliche Gewalt-Thema so bearbeitet wird und du bist selber Mama, dann ist das sicherlich nicht was, was man einfach so runterschluckt und nee, so adaptiert.
Sicher
legt.
Nicht. Vor allem, wenn die Konstellation vielleicht noch ähnlich ist. Ja, ne? Das ist ja auch immer die Angst, hatte man irgendwann mal im Psychologieunterricht. Umso mehr du dich wiederfindest, umso schlimmer kann es natürlich sein, für dich dann diesen Sachverhalt auch zu verarbeiten. Und dort muss man sicher, wenn es nicht immer ganz einfach ist, versuchen, diesen Abstand zu haben. Immer wenn das irgendwie eine Parallele zu deinem Leben trifft, bist du ganz schnell angreifbar. Mhm.
Das heißt, Parallele, nur dass wir richtig reden, das Kind ist gleich alt und die Eltern vielleicht noch so alt wie du und sowas in diese Richtung. Ne?
Das, aber auch in der weiteren Familie, wenn die Konstellationen ähnlich sind, wenn vielleicht ähnliche Krankheitsbilder auftreten, die Sachverhalte beeinflussen. Also alles, was irgendwie dein Leben beeinflusst oder dein Umfeld mit sich bringt, und das findet sich in dem polizeilichen Sachverhalt wieder, dann ist man da sicher einfacher angreifbar.
Aber das ist ja schon krass, weil dann ist das Private natürlich spielt eine ganz große Rolle in deinem Beruf, ne? In dem Fall auch, wenn man das gar nicht möchte, aber das ist ja dann einfach dein Background, der dann natürlich dich beeinflusst in deiner Arbeit.
Sicher, denn das kannst du ja auch mit Eintritt ins Polizeirevier nicht auf den Schalter drücken und ablegen. Ja. Das ist ja immer mit dabei.
Welche Bewältigungsstrategie oder welche Schutzmantel hast du da vielleicht für dich entwickelt in den letzten Jahren?
Ich weiß gar nicht, ob der so bewusst ist. Was bewusst ist, dass ich diese Parallelen sehe, wo ich gerade jetzt mit den Kindern, ne, das ist ja so präsent, wenn du das gleiche Alter liest, ne, das gleiche Geburtsjahr wie deine Kinder liest oder auch dein Geburtsjahr irgendwo sich wiederfindet in einem Sachverhalt, dass einem das schon bewusst ist. Und ich denke immer, uns geht so gut und das versuche ich dann immer in meinen Kopf zu kriegen. Man könnte rumjammern und denken, um Gottes Willen, wenn mir das passiert. Nein, mir passiert es nicht. Wir sind gut aufgestellt, gut situiert und dass man da für sich einfach.
Und dann versucht ihr aber trotzdem den Betroffenen dann zu helfen. Das ist ja dann nicht
so. Ja, das bleibt ja nicht aus, sicher.
Ja.
Da würde ich sagen, ich weiß zwar noch nicht genau, welches Deliktsbereich ich mir aussuchen würde, wo ich mich spezialisieren würde, aber vielleicht komme ich da auch mal zum Praktikum vorbei, um euch zu unterstützen.
Gerne.
Nein, Spaß
Christian
beiseite.
Passt vielleicht gut zur Jugendkriminalität, weil du noch so
jung wirke.
So fresh und so jung wirkst. Ja.
Von meinem Look meinst du her, ne?
Absolut.
Nee, vielleicht. Aber Spaß beiseite. Lydia, wird es deiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt keinen Sorbisch spreche, wenn ich zu euch zum Praktikum komme, bei euch im Revier allgemein mehr sorbische Kolleginnen und Kollegen brauchen? Oder zumindest sie das sprechen können.
Oder generell halt.
Ja, also mehr ist immer gut.
Ja.
ich denke, dass Mehrsprachigkeit ja immer weiterhilft. Mhm. Ob die Kollegen jetzt zwingend Sorbisch sprechen müssen, würde ich gar nicht so unterstreichen. Was für mich schon wünschenswert wäre, denn dass viele einfach um dieses Sorbische wissen. Mhm. Und da sehr offen damit umgehen. Denn es gibt natürlich auch viele Klischees, viele Vorurteile gegenüber den Sorben. Und wenn sowas schon wegfällt, weil man da einfach ganz offen damit umgeht, das wäre schon total toll. Da gab es unlängst eine Situation im Revier. Da war eben ein sorbisch sprechender Kollege. Wir hatten uns getroffen und hatten einfach ein bisschen auf dem Gang uns ausgetauscht, ein bisschen geschnackt und das natürlich in sorbischer Sprache, weil wenn ich weiß, dass jemand Sorbe ist, dann kann ich nicht anders, als mit ihm Sorbisch zu sprechen. Und da kam ein weiterer Kollege die Treppe runter, schaute uns an und sagte, wow, dass ich das noch erleben darf, dass in unserem Revier auf dem Gang unter Kollegen Sorbisch gesprochen wird, cool. Mhm. Und das war für mich so schön, denn er hätte auch runterkommen können und sagen, könnt ihr euch mal Deutsch unterhalten, wir verstehen ja gar nicht, worum es geht.
Ja.
Dies ist so ein Klischee, wir reden untereinander Sorbisch, also wir sorben in dem Moment, wenn wir über jemand anderes lästern wollen, das ist sehr unschön zu hören. Und deshalb fand ich diese Reaktion einfach so schön.
Ja.
Gibt es denn sowas wie, Aufklärungsarbeit klingt vielleicht ein bisschen hart, aber dass man so, weiß ich nicht, sorbische Schulungen anbietet und den Kolleginnen und Kollegen, die ja eben bei euch da im Bereich auch mit der sorbischen Kultur eigentlich täglich konfrontiert sind, denen mal sagt, okay, was ist das, was machen die da, was sind so vielleicht auch Feiertage, was gehört da so alles dazu oder ist das so, ja, jeder muss sich selber bei Google belesen.
Da gibt doch diese Sorbisch, na klar, Kampagne, ne?
Die könnte man nutzen.
Ja, ja, die könnte jeder nutzen, richtig. Ansonsten gibt es da tatsächlich nichts.
Nee.
Aber es wird auch gefragt. Also es war ja Frohn Leichnam, wo einige nicht so richtig das zuordnen konnten, worum es da eben geht. Und ich hatte da eben bewusst freigenommen für diesen Tag. Da hat eine Kollegin eben auch gefragt, sagte, was ist denn das überhaupt und warum ist denn das so besonders? Und das fand ich einfach schön, dass da eben hinterfragt wird. Ne?
Ist das ein spezielles sorbisches Ding? Weil ich bin jetzt weder katholisch noch evangelisch. Ich weiß jetzt, auch wenn ich mich jetzt vielleicht oute, aber gar nicht, was Frohen Leichnam überhaupt ist. Kannst du das ganz kurz?
Nein, also es ist kein speziell sorbischer Feiertag. Frohen Leichnam ist ein katholischer Feiertag, der auch in anderen Bundesländern, gerade Bayern ist ja so als die katholische Hochburg bekannt unter den deutschen Bundesländern, weiß ich, dass das dort auch gefeiert wird. Das ist ein Feiertag, der sich so nach Ostern richtet, zeitlich betrachtet. Deshalb wird er meistens Ende Mai, Anfang Juni gefeiert. Und das Besondere ist halt bei uns einfach, dass die Frauen und Mädchen Tracht tragen. Und das auch eine, die kann man sich nicht mal schnell selbst anziehen. Das ist mit gut Arbeit verbunden, die Tracht als solches vorzubereiten, aber dann auch eben den Mädchen die Haare einzuflechten und die Mädchen anzuziehen, sodass das so ein nächtlicher Job ist, weil am Vormittag ein großer Gottesdienst gefeiert wird und dort sind dann alle fein gekleidet. Das heißt, dass man eben mitunter auch 3 oder 4 Uhr nachts aufsteht, um dann eben die Mädels dann zu kleiden.
Nur die Mädchen, nur werden auch die Männer schick angezogen zum Fronleichnam?
Okay, nur die Mädchen in dem Fall. Die Männer haben Osterreiten ihren großen Tag.
Ah.
Ach so, die reiten da mit dem Pferd, ne? Das habe ich auch schon mal gesehen.
Ja. Davon habe ich auch schon mal gehört, von den Osterreitern.
Mensch. Aber nochmal zusammengefasst, man feiert da nicht irgendwie hier Christi Auferstehung oder das, warum heißt das denn Leichnam?
Zu Fronleichnam steht die Hostie, die Oblate im Mittelpunkt. Mhm. Der katholische Glaube basiert darauf, dass sich Jesus vor Ostern seinen Jüngern, seinen Aposteln, die um ihn herum waren, gegeben hat in Brot und Wein. Und dieses, wir haben ihn unter uns in dieser Hostie, das steht zu von Leichnam im Mittelpunkt. Okay.
Und dann teilt ihr, oder jeder kriegt praktisch eine Oblate?
Nein,
auch nicht?
Diese Oblate kann man zu jedem Gottesdienst erhalten. Das ist jetzt nicht besonders auf diesen Tag, aber dort wird in einer großen Monstranz, nennt sich das. Das ist ein
großer Kelch oder sowas, ne?
Ist
ein Kreuz, ein großes Eisenkreuz.
Meine Kinder sagen immer, das sieht aus wie eine Sonne, Mama. Mhm. Also da ist in der Mitte die Hostie und das ist ein großer Gegenstand aus Metall. In der Mitte ist die Hostie und das wird dann eben durch den Ort getragen, um das eben allen sichtbar zu machen. Mhm. Und weil das so besonders ist, ist da eben diese Prozession drumherum und bei uns dann zur Feier des Tages eben die Tracht.
Ja. Franzi, da haben die zwei Atheisten nochmal richtig was dazu.
Ja. Aber Wahnsinn, richtig Bildungspodcast, ja wirklich. Jetzt hast du ja schon mal einen kleinen Einblick gegeben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, wie du deine sorbische Kultur lebst?
Also du hattest das ja anfangs schon angesprochen. Ich bin von Haus aus Sorbin, das heißt, ich bin in einem sorbischen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern sind beide auch Sorben. Das heißt, die ersten Worte, die ich gehört und gelernt habe, sind sorbische Worte und habe das Deutsche daneben her mitgelernt. Also ein Kind kann ja sehr einfach Sprachen lernen und das Umfeld, sei es in der weiteren Familie, Nachbarn oder man geht zum Einkaufen, es spricht ja nicht jeder Sorbisch, die sprechen dann eben mit dir Deutsch und dann ist es so, ich sage jetzt mal ab ungefähr 3 Jahren, dass das Kind dann quasi beide Sprachen auch spricht. Und so bin ich aufgewachsen, mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Ich kenne es nicht anders, deshalb war es für mich auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich mit meinen Kindern Sorbisch spreche. Letztendlich gibt jeder das weiter, was er selbst erfahren hat, soweit er es gut empfindet. Ne? Ich empfinde es als gut, zweisprachig aufzuwachsen. Das ist ein Reichtum, das ist Zugang zu anderen Sprachen, zu anderen Kulturen. Und es ist halt einfach auch was Besonderes und das möchte ich eben meinen Kindern einfach auch mitgeben.
Ist deine Hauptsprache Sorbisch?
Ja.
Okay, man merkt es, weil du sprichst Deutsch sehr schlecht.
Tatsächlich aber mal eine Physiotherapeutin, wie ich so unter ihren Händen lag, dass man das hört, weil ich einen besonderen Akzent in der Stimme habe.
Nee. Ich wollte eigentlich eher sagen, ich höre bei dir keinen Akzent.
Nee, wollte ich auch sagen. Ich wollte dich nachher noch loben, dass du super gut sprichst. Also
man hat ja immer, also was ist jetzt, das klingt blöd, aber man hört Sächsisch schon ein bisschen raus. Man hört auch so ein bisschen raus, kommt jemand aus dem Raum Zwickau, kommt jemand aus dem Vogtland, ist jemand vielleicht aus der Lausitz. Also da gibt es ja schon so bestimmte Lokalkoloriten, nennt man das im Fachjargon. Bei dir höre ich das nicht.
Ganz, ich sitze an dem Mikrofon und bemühe mich.
Ja. Daran wird es liegen.
Okay, nee, das war ein Spaß, du sprichst natürlich sehr gut Deutsch.
Ist dein Mann auch Sorbe?
Nein, mein Mann kommt ursprünglich aus dem Raum Leipzig, ist aus Berufsgründen im Osten Sachsens gelandet und ist jetzt mit da geblieben. Denn mir war es wichtig, im zweisprachigen Gebiet zu bleiben, dass meine Kinder irgendwann sorbischen Kindergarten, Schule durchlaufen. Das geht nun mal nur im Großraum Bautzen, sage ich jetzt mal. Aber das war auch keine Diskussion. Er war da sehr offen und hat mit den Kindern, beziehungsweise schon mit meinen Neffen, die waren einfach ein bisschen eher da und ganz klein, als wir uns kennengelernt haben, hat er das Sorbische so ein bisschen mitgelernt. Also er versteht es mittlerweile sehr gut und kann es bis zu einem bestimmten Punkt auch sprechen. Mhm. Bis die Kinder sind jetzt einfach schon zu groß, die stellen da schon andere Fragen hier, was weiß ich, wir sind gerade mal im Weltraum unterwegs. dann hört es mit dem Vokabular ein bisschen auf.
Aber wenn der Mann jetzt schon schlimm. Wenn der Mann jetzt schon ein bisschen Sorbisch kann, dann kannst du natürlich nicht mehr über ihn lästern, wenn du mit den Kindern auf Sorbisch sprichst.
Aber das wäre jetzt ein Vorteil, was ich irgendwo mal gehört habe, dass Sorben nur Sorben heiraten dürfen. Das ist ja damit ausgeräumt.
Das ist Quatsch. Okay. Und das ist, glaube ich, auch nicht gut.
Nee, das ist irgendwann auf die Dauer nicht gut.
Ja, ja, bei so 60.000 Sorbinnen und Sorben wird es irgendwann enge.
Ja, ja, dann ist die Auswahl nicht so gut. Nicht so groß zumindest.
Aber also, es sind ja also 60.000 Sorbinnen und Sorben, von denen sprechen nur 20.000 aktiv Sorbisch. Kannst du dir erklären, warum das nur so ein Bruchteil ist, eigentlich derer, die ja Sorben sind?
Ja, es gibt einfach Regionen und da ist das Niedersorbische einfach noch viel mehr betroffen als das Obersorbische, wo die Sprache aus unterschiedlichsten, mitunter auch mir gar nicht nachvollziehbaren Gründen nicht weitergegeben wird oder sich einfach nicht so durchsetzen kann. Nichtsdestotrotz hat man viele, die dir dann sagen, na, ich bin Sorbe. Ich kann zwar die Sprache nicht, aber ich bin Sorbe, weil die sich der Wurzeln, die sie da haben, bewusst sind und unabhängig dessen, dass sie die Sprache womöglich nicht sprechen, die Kultur dann noch mitleben und auch Brauchtum mitpflegen.
Ja.
Na, also ich habe zum Beispiel, also ich singe auch in einem sorbischen Chor und wir haben ein Konzert in Planung mit einem Chor, der ist in der Nähe von Hoyerswerda. Die singen sorbische Lieder. Ich weiß nicht, ob in dem Chor überhaupt jemand ist, der noch aktiv Sorbisch spricht, aber die leben das einfach mit und identifizieren sich eben auch als Sorben.
Mhm. Im besten Fall lernen sie die Sprache ja dann doch nochmal über die Lieder vielleicht auch, die sie singen.
Also sie verstehen sicher, was sie singen. Sie werden sich damit auseinandersetzen. Vielleicht bekommen sie da noch wieder mehr Bezug zu der Sprache. Und da gibt es gerade eine Kampagne im Sorbischen, dass man eben sich das Ziel gesetzt hat, dass wieder mehr Sorbisch sprechen. Ich weiß jetzt das genaue Jahr nicht, bis wann man das erreichen will, aber Ziel ist 100.000. Das ist ein sportliches Ziel, ja, aber man begleitet das auch wissenschaftlich und eben durch Projekte. Einfach in Regionen, die eigentlich mal gänzlich sorbisch waren. Das heißt, ein gewisses Grundpotenzial ist ja irgendwo da.
Und man merkt schon, wenn du das deinen Kindern lernst und du bist im Chor, dass dir dieser Erhalt der Kultur schon wichtig ist.
Ja, also ich lebe das gänzlich. Mir ist das wichtig. Ja, ich weiß auch gar nicht, also ich könnte das gar nicht in Worte fassen, warum. Aber ich bin so aufgewachsen und war auch immer, ja, sage ich einfach mal so, sehr engagiert, auch als Jugendliche in den Bereichen da einfach Projekte mit aufzustellen, um, wir sprechen immer vom sorbischen Sprachraum, um einfach Kindern und Jugendlichen diesen Sprachraum zu bieten, dass das eben erhalten bleibt. Mhm. Auch jetzt in der Elterninitiative, dass wir bei uns in der Gemeinde einfach Projekte entwickeln, wo das Sorbische lebt, dass wir das ganz bewusst unseren Kindern zeigen, dass es schön ist, diese Sprache zu sprechen, dass es eine lebendige Sprache ist, dass man damit auch viel Modernes machen kann. Unsere Kinder haben kürzlich erst einen sorbischen Hip-Hop aufgenommen und das ist doch cool. Also ja. Und da sehen die einfach, dass alles, was eben Deutsch oder Englisch geht, geht auch sorbisch.
Wir haben mal 2020 bewusst in der Region dort Bautzen, Görlitz, mit unserer Nachwuchskampagne Verdächtig Gute Jobs bewusst auf Sorbisch die Plakate mal gedruckt und haben danach sorbischen Kolleginnen und Kollegen gesucht. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile mehr gibt, aber
ja, zumindest haben wir es mal versucht.
Genau, wir haben es versucht.
Genau, dass man mal also die Kolleginnen und Kollegen oder die potenziellen neuen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen anders anzusprechen.
Genau.
Vielleicht können wir da ja nochmal eine Neuauflage starten, also nur so als Idee, ne? Wenn du auch sagst, es sollen jetzt demnächst Hunderttausende so besprechen, da haben wir natürlich noch mehr Potenzial für Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, die dann sorbischen Background haben.
Da kann man gleich mit uns anfangen, nämlich versuchen wir die Verabschiedung mal auf Sorbische.
Genau, wie würden wir denn jetzt Tschüss sagen oder vielleicht noch ein bisschen was Nettes hinten dran?
Bojeme, Nasaso Vigenia wäre auf Wiedersehen.
Ich krieg das nicht hin, das war mir
das
zu viel.
Zu
und dort waren jetzt die Zischlaute dabei und dann wird es nämlich schon schwieriger.
Nochmal langsam.
Bojemir.
Bojemir.
A Nasasovicinja.
A Nasasovicinja.
Na, das klingt doch schon gut.
Naja, Bojemir, A Nasasovicinja.
Was habe ich da jetzt nochmal gesagt?
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Hatschdubschichanarasa. Oder bis. Hatschdubose würde man unter Jugendlichen.
Hatschdubose. Ja, wir sind doch noch jugendlich.
Hatschdubose.
Ja, also das ich habe gedacht, ich krieg's ein bisschen besser hin. Es ist schon gar nicht so einfach zu sprechen. Hätte ich jetzt. Also die Wörter auch auseinanderzunehmen, ne?
Ja.
Ihr sprecht die ja sehr nah aneinander und dann weiß man nicht, ist es ein Wort, sind es zwei, sind es drei?
Das geht, glaube ich, jedem bei einer anderen Sprache so.
Das denke ich auch. Mhm. Wenn du das sehen würdest, würdest du sehen, es sind drei Worte, die man dann auch separierter spricht, als wenn man es einfach nur hört und versucht nachzusprechen. Aber es ist eben im Vergleich zum Deutschen, es ist ein ganz anderer Sprachfluss, andere Betonung und das, ja, das macht es nicht einfach.
Ich hole mir noch eins ab. Was heißt Tschüss?
Miserena.
Das versuchen wir uns jetzt mal zu merken. Und zum Abschluss des Podcastes möchte ich gerne noch mal so ein bisschen auch vielleicht zusammenfassen, wenn das für dich okay ist, Lydia. Wir haben jetzt knapp eine Dreiviertelstunde gesprochen über das Thema sorbische Sprache, sorbische Kollegin bei der Polizei Sachsen. Und du hast uns mitgenommen, hast gesagt, es ist auf jeden Fall ein Vorteil für uns alle, wenn wir mehrsprachig sind, auch bei der Polizei Sachsen vor allen Dingen. Und dass es uns hilft, ein Verständnis für Kulturen zu entwickeln und uns auch miteinander zu verständigen. Habe ich da aus deiner Sicht jetzt noch irgendwas vergessen?
Nein.
Nein.
Schöne Zusammenfassung.
Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Lydia, dass du bei uns warst und Miserena.
Gerne.
Miserena. Und ich bleibe jetzt nochmal kurz beim Deutsch, denn wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann würden wir euch jetzt empfehlen, den Kanal zu abonnieren. Den findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und bei Fragen, Anregungen oder sogar Themenideen schreibt uns einfach gerne eine E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Und für mehr Infos folgt uns einfach auf Social Media. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Miserena.
Miserena, ciao.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.